SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Ein Mann bringt in Ägypten ein Flugzeug in seine Gewalt, offenbar aus persönlichen Gründen. Die Terrormiliz IS soll in der antiken syrischen Stadt Palmyra weniger Schaden angerichtet haben als befürchtet. Doch, sagt der Archäologieprofessor Mirko Novak,
ich glaube, das ist einer ersten Euphorie entsprungen, weil man natürlich noch mit viel, viel mehr Zerstörungen gerechnet hat, als durch die Propagandavideos bislang bekannt war.
Hintergründe im Rendezvous-Gespräch. Erstmals seit den Anschlägen im November findet im Stade de France in Paris wieder ein Fußball-Länderspiel statt. Die Freundschaftspartie Frankreich-Russland als Härtetest für die Polizei. Und um eins zum Mittag einen Big Mac. Seit 40 Jahren gibt es ihn auch in der Schweiz.
Der Big Mac ist selbstverständlich gesund. Wenn Sie ein Big Mac Meal nehmen, mit einem Wasser und mit einem Salat, den Sie bei uns haben können, dann ist das absolut eine ausgewogene Mahlzeit.
McDonald's gesund. Unser Gast im Tagesgespräch ist Marketingverantwortlicher beim Gelben M und Dozent an der konzerneigenen Hamburger University. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Rund um die Entführung eines ägyptischen Passagierflugzeugs stellen sich einige Fragen. Tatsache ist, der Airbus der Egypt Air ist am Morgen auf dem Flug von Alexandria in die Hauptstadt Kairo entführt worden. Inzwischen steht die Maschine in Larnaka auf Zypern. Offenbar sind die meisten Passagiere frei. Mit dem Entführer wird zurzeit noch verhandelt. Die Behörden schließen einen terroristischen Hintergrund aus. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Insgesamt sollen um die 60 Menschen an Bord gewesen sein. Fernsehbilder vom Flughafen Larnaca zeigten schon kurz nach der Landung, wie Dutzende Passagiere den Airbus der ägyptischen Fluggesellschaft Egyptair über eine Treppe verließen. Offen ist, wie viele Menschen sich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch an Bord befinden. Der zuständige Minister in Kairo sprach von 7, darunter 3 Passagiere. Die zyprischen Behörden haben das nicht bestätigt. Die Maschine kam aus Saudi-Arabien mit Ziel Kairo, machte am frühen Morgen Zwischenhalt in der ägyptischen Küstenstadt Alexandria und wurde kurz nach dem Start zum Abdrehen nach Zypern gezwungen. Der Entführer habe gedroht, einen Sprengstoffgürtel zu zünden. Seine Motive sind unklar. Der Präsident Zyperns sagte, die Tat habe keinen terroristischen Hintergrund. Es kursieren Meldungen, wonach die Ex-Frau des Entführers auf Zypern lebe, er verlangt habe, dass ihr eine Botschaft überbracht werde. Es gibt aber auch einen Bericht, wonach der Entführer die Freilassung von Gefangenen in Ägypten fordere. Auch dieser Bericht ist unbestätigt. Die Verhandlungen dauern an. Der Flughafen Larnaca, die wichtigste Drehscheibe des zyprischen Luftverkehrs, bleibt heute Mittag geschlossen. Alle Flüge wurden ans andere Ende der Insel nach Paphos umgeleitet. Die Bilder aus Larnaca zeigen starke Polizeikräfte, aber diskret, in einer gewissen Distanz zum Flugzeug. Die Flughafensicherheit in Ägypten kam zuletzt im Oktober scharf in die Kritik, als ein vollbesetzter russischer Airbus von Sharm el-Sheikh her über dem Sinai explodierte. Die Ermittlungen deuteten damals auf einen Bombenanschlag hin. Die Sicherheitskontrollen in Ägypten wurden danach überprüft. Offen ist, wie ernsthaft dies auch in Regionalflughäfen wie Alexandria geschah. Die Behörden in Zypern allerdings sagen, sie könnten nicht bestätigen, dass überhaupt Sprengstoff an Bord der heute entführten Maschine sei.
Philipp Scholkmann. Und nun zu Andreas Freudig mit weiteren Meldungen des Mittags.
Die AHV hat letztes Jahr einen Verlust von rund 560 Millionen Franken gemacht. Wie der Ausgleichsfonds AHV-IV-EU mitteilt, gab die AHV 2015 einerseits rund 580 Millionen Franken mehr aus, als sie an Beiträgen einnahm. Gleichzeitig sei auch das Anlageergebnis schlecht gewesen. Bereits 2014 waren die Erträge der AHV tiefer gewesen als der Aufwand. Damals verhinderte aber das Anlageergebnis einen Verlust der Sozialversicherung. Nach dem Selbstmordanschlag in der pakistanischen Stadt Lahore vom Sonntag haben die Behörden offenbar über 300 Personen festgenommen. Pakistanische Medien berichten, es habe mehrere Razzien in der Provinz Punjab gegeben. Die Aktionen hätten sich gegen Mitglieder von verbotenen Organisationen gerichtet. Wie viele der Festgenommenen tatsächlich in den Anschlag verwickelt waren, ist den Angaben zufolge nicht klar. Beim Anschlag in Lahore waren mindestens 72 Menschen getötet und über 300 verletzt worden. Eine Taliban-Gruppe bekannte sich zur Tat. In Japan sind die umstrittenen Verteidigungsgesetze in Kraft getreten. Damit wird Japans Verfassung nicht mehr pazifistisch interpretiert, sondern sie beruht auf dem Konzept der kollektiven Selbstverteidigung. Neu können japanische Armeeeinheiten ihren Bündnispartnern beistehen, auch wenn Japan selber nicht angegriffen wird. Auch die Möglichkeiten, sich an friedensfördernden Einsätzen zu beteiligen, werden erweitert. Die neue Verteidigungsgesetzgebung war im Parlament und an Kundgebungen bekämpft worden und vor dem Verfassungsgericht sind Rekurse dagegen hängig. Nordkorea hat laut südkoreanischen Angaben erneut eine Kurzstreckenrakete abgefeuert. Diese sei von der Stadt Wonsan an der nordkoreanischen Ostküste rund 200 Kilometer über das Meer geflogen, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. In den vergangenen Wochen hat Nordkorea immer wieder Raketen gestartet. Die Stimmung zwischen dem Norden und dem Süden ist angespannt wegen eines nordkoreanischen Atomwaffentests im Januar und einer Militärübung des Südens mit den USA. Der deutsche Jazzsänger Roger Cicero ist 45-jährig gestorben, das teilte sein Management der Nachrichtenagentur dpa mit. Cicero habe einen Hirninfarkt erlitten. Bereits im November hatte er wegen eines akuten Erschöpfungssyndroms alle Konzerte bis Ende 2015 abgesagt. 2007 sang Cicero für Deutschland am Eurovision Song Contest. Der Radsport trauert um einen weiteren belgischen Profi. In einem Spital auf Korsika starb gestern Abend der 22-jährige Daan Mingheer, der am Sonntag während eines Rennens auf der Mittelmeerinsel einen Herzstillstand erlitten hatte. Am Osterwochenende war bereits der 25-jährige belgische Profi Antoine Demoitier gestorben. Er hatte während des Radrennens Gent-Wevelgem schwere Verletzungen erlitten bei einer Kollision mit einem Begleitmotorrad. Das Wetter. Am Nachmittag ist es zeitweise sonnig, es bleibt windig bei 14 bis 17 Grad. Vor allem am Abend kommen aus Westen neue Schauer auf. Im Süden und in Graubünden ist es ziemlich sonnig. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt und vor allem am Nordrand der Schweiz ist es stellenweise nass. Die Temperaturen erreichen 16 in den Föhngebieten bis 20 Grad. Im Süden fällt zeitweise Regen bei 14 Grad.
12.37 Uhr hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Knatsch um die Allerkleinsten. Die IV will für die Behandlung von Frühgeborenen weniger bezahlen und verärgert damit die Kinderspitäler. Dann:
Wir dürfen nie Nein sagen, wir müssen alles mitmachen, was unsere Kunden von uns fordern und wünschen.
Wie sich eine Gießerei im Emmental vor dem Niedergang rettet. Und die ukrainische Regierung ist gescheitert. Jetzt soll es ein neuer richten. Doch auch für ihn dürfte es ein Höllenritt werden, sagt unser Korrespondent. Zuerst nach Syrien. Vor den Augen aller Welt sprengte die Terrormiliz IS einzigartige Kulturgüter der antiken syrischen Stadt Palmyra in die Luft. Demonstrierte Stärke. Archäologen weltweit waren entsetzt ob der Zerstörung des UNESCO-Weltkulturerbes. Nun aber eine erfreulichere Nachricht. Der IS ist aus der Stadt vertrieben und die Zerstörung ist laut syrischen Archäologen weniger schlimm als befürchtet. Mirko Novak ist Professor für vorderasiatische Archäologie an der Universität Bern. Er hat selber jahrelang Ausgrabungen in Syrien geleitet und verfolgt die Ereignisse in Palmyra. Ich habe ihn gefragt, woher haben Sie Ihre neuesten Informationen?
Die Informationen, die wir hier in Europa erhalten, stammen in der Regel von unseren Kollegen aus Damaskus. Da gibt es ja nach wie vor die Generaldirektion der Antiken. Ergänzend dazu ist auch eine Gruppe von oppositionsnahen Kollegen tätig, einer NGO, die ebenfalls solche Daten sammelt. Und die erreichen uns. Und da kann man dann in etwa abschätzen, wie umfangreich die Zerstörungen sind.
Nun heißt es ja, diese seien weniger stark als befürchtet.
Ich glaube, das ist einer ersten Euphorie entsprungen, weil man natürlich noch mit viel, viel mehr Zerstörungen gerechnet hat, als durch die Propagandavideos bislang bekannt war. Alles in allem wird man sich eigentlich erst ein konkretes Bild machen können, wenn tatsächlich Archäologen vor Ort sich die Ruinen anschauen. Bislang stammen alle Informationen, die uns erreicht haben, von Soldaten, die Handyaufnahmen zumeist gemacht haben, und diese dann weitergeleitet haben. Also man hat natürlich befürchtet, dass auch weitere Großgebäude zerstört worden sind. Das ist nicht der Fall. Aber im Detail sind die Zerstörungen schon schlimm genug.
Schauen wir die ganze Stätte etwas genauer an. Von diesen Videos, die Sie nun gesehen haben, wie präsentieren sich denn die antiken Bauten, zum Beispiel Säulen, Tempel, alte Bäder, Theater etc.? In welchem Zustand sind die?
Also die Bauten selber sind, und das, da folge ich ja den Kollegen, die etwas euphorisch diese Nachricht gebracht haben, tatsächlich im Großen und Ganzen unversehrt, abgesehen von den Gebäuden, die ja propagandaträchtig in die Luft gejagt worden sind. Etwas unklar ist die Situation im Bereich der Nekropolen, wo einige der Grabtürme zerstört worden sind, aber wir über den Umfang vor allen Dingen der Raubgrabungen, die dort durchgeführt worden sind, noch kein Bild haben.
Genau, was wissen Sie über die Kunstgegenstände, zum Beispiel auch aus den Museen? Was ist davon übrig und in welchem Zustand sind die?
Die Museen sind noch nicht mal so sehr das Problem, weil alle mobilen Objekte aus dem Museum in Palmyra im Vorfeld der Eroberung Palmyras evakuiert worden sind. Und die sind also irgendwo in Damaskus in Sicherheit. Schlimmer sieht es dort aus mit den immobilen Objekten, also vor allen Dingen Statuen oder Grabbüsten. Die sind zum größten Teil durch Vandalismus zerstört worden, weniger durch eine systematische Ausraubung. Was wir noch nicht abschätzen können, was aber sicherlich in einem sehr, sehr großen Umfang vorhanden ist, das sind Zerstörungen durch Raubgrabung, die der IS ja auch gezielt gesteuert hat, um sich selbst zu finanzieren. Und wie groß da der Umfang ist der geraubten Güter, die über verschiedene Wege dann ins Ausland gebracht worden sind, das lässt sich im Moment noch überhaupt nicht abschätzen.
Der Chef der syrischen Altertümerverwaltung ist gemäß Medienberichten optimistisch, dass Palmyra wieder aufgebaut werden könne, wie es vorher war. Teilen Sie diese Einschätzung? Teilen Sie diesen Optimismus?
Also es wird eine Rekonstruktion wird ja nie dasselbe sein wie das Original. Also insofern ist in jedem Fall etwas verloren. Aber man wird die Großbauten, die Gebäude, die auch repräsentativ für die Stadt stehen und die auch die Hauptmagneten für den Tourismus gewesen sind, die wird man sicherlich wieder aufbauen können, wenn die entsprechenden Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Ob das Ganze jetzt nun tatsächlich nur ein Fake ist oder eine originalgetreue Replik dessen, was da zerstört ist, das muss dann letztendlich jeder selbst für sich entscheiden.
Und wie muss man denn jetzt vorgehen, um Palmyra wieder aufzubauen? In Syrien ist ja Krieg.
Also ich denke, im Moment können die Aktivitäten sich dann ausschließlich darauf konzentrieren, dass man einen Zustand dokumentiert. Den Zustand, der jetzt eben vorgefunden worden ist. Das heißt, dass man versucht, all die Steine, die Trümmer von diesen Gebäuden, die gesprengt worden sind, zu dokumentieren in ihrer Fundsituation, in ihrem Erhaltungszustand. Und das Ganze dann eben einspeist in eine Dokumentationsdatenbank, die dann eben als Grundlage dazu dient, um Rekonstruktion vorzubereiten.
Und das heißt aber, mit dem Wiederaufbau muss man zuwarten, bis der Krieg zu Ende ist?
Mit Sicherheit. Also das können Sie im Moment weder finanziell stemmen, noch können Sie das verantworten, dass da ausländische Spezialisten ins Land gehen, um dort mitzuhelfen.
Sagt Mirko Novak, er ist Archäologieprofessor an der Universität Bern. Frankreich gegen Russland. Es ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber für die Polizei in Paris gilt es ernst. Erstmals seit den Anschlägen im November findet im Stade de France wieder ein Fußball-Länderspiel statt. Also dort, wo sich in unmittelbarer Nähe drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hatten. Das Spiel heute Abend gilt denn auch als Test für die Europameisterschaft im Juni. Sportredaktorin Rachel Mürit.
In Frankreich wollen die Behörden jeden Zweifel ausräumen. Die Fußball-Europameisterschaft findet statt. Frankreich wolle sich dem Terror nicht beugen, sagte Premierminister Manuel Valls gegenüber dem französischen Radiosender Europe 1.
Les grands événements sportifs, les grands événements culturels, les grands événements populaires.
Es brauche große Sportveranstaltungen, große kulturelle Anlässe und Volksfeste, um zu zeigen, es sei ein freies Volk, das keine Angst habe, trotz der terroristischen Bedrohung. Dass diese Bedrohung weiterhin real ist, zeigt das Sicherheitsdispositiv beim Testspiel im Stade de France heute Abend. Alle Matchbesucher müssen sich auf zwei Kontrollen einstellen. Die Fans werden bereits außerhalb des Stadions kontrolliert und dann ein zweites Mal beim Einlass ins Stadion. Deshalb ist das Spiel heute Abend ein echter Test. Wie lange dauert es, bis mehrere 10'000 Besucher durch den Sicherheitsgürtel ins Stadion gelangen? Der deutsche Helmut Spahn war Sicherheitschef der WM 2006 in Deutschland und hat Erfahrung.
Ich muss halt die Anzahl der Eingänge erhöhen. Das heißt, ich muss einen äußeren Sicherheitsring ziehen und dann kann ich die Eingänge sicherlich für 3- oder 4-fachen. Ich brauche natürlich dafür mehr Personal und dann glaube ich, kann ich das schon gewährleisten.
Neben privaten Sicherheitsleuten werden rund 400 Polizisten im Einsatz sein. Außerdem positioniert die Polizei auch Scharfschützen rund um das Stadion. Ähnliche Maßnahmen sind auch für die EM-Spiele vorgesehen. Sicherheitsexperte Spahn ist überzeugt, dass die Franzosen gut vorbereitet sind. Er selbst war aber nicht in die Organisation eingebunden. Das habe ihn ziemlich überrascht. Als Generaldirektor des International Center for Sport Security stand er großen Sportanlässen wie den Olympischen Spielen in Sochi beratend zur Seite.
Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es zwingend erforderlich, mit den Polizeien der Nachbarländer, der teilnehmenden Nationen, auch im Bereich der Fanbetreuung und dergleichen, wirklich zusammenzuarbeiten. Das umfasst natürlich auch die Nachrichtendienste, die Geheimdienste. Ja, da ist meine Wahrnehmung, und das höre ich aber auch aus anderen Ländern, Italien, Deutschland, England, dass auch Hilfe anzunehmen, Beratung anzunehmen eigentlich ja nicht gewünscht ist und teilweise sogar abgelehnt wird.
Für Helmut Spahn liegt jetzt die Herausforderung aber nicht unbedingt in der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen, sondern
immer noch diese Balance zu finden, wirklich noch ein Sportevent, ein Fußballevent zu organisieren und auch den Menschen, die dorthin gehen, dieses Gefühl zu geben, ich fühle mich sicher, aber ich kann auch das Sportevent noch genießen.
Auch deshalb ist das Spiel heute Abend im Stade de France ein Test. Können Spieler und Zuschauer den Event trotz strenger Kontrollen und Scharfschützen genießen? Der Wunsch des französischen Premierministers Valls ist eindeutig. Frankreich sei ein freies Volk.
Nous sommes un peuple libre.
Ein mulmiges Gefühl wird aber wahrscheinlich bleiben.
13 Minuten vor 1. Kommt ein Baby zu früh zur Welt, muss das Frühgeborene in der Regel einige Wochen in einem Kinderspital verbringen, bis es fit ist fürs Leben. Eine teure Behandlung, die von der Invalidenversicherung bezahlt wird. Doch die IV liegt nun mit den Schweizer Kinderspitälern im Clinch. Die Tarife seien zu hoch. Konsequenz: Die IV zahlt weniger und die Kinderspitäler sitzen auf ungedeckten Rechnungen. Zum Beispiel das Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen. Sascha Zürcher berichtet.
Intensivstation Neonatologie. Hier werden die Säuglinge, die zu früh auf die Welt kommen, betreut und überwacht. Wiegt ein Kind bei der Geburt weniger als 2000 Gramm, dann gilt das per Definition als Geburtsgebrechen und ist ein Fall für die Invalidenversicherung. Die IV ist für die Kinderspitäler der wichtigste Leistungsbezüger. Diese IV-Fälle seien daher von existenzieller Bedeutung, erklärt der Geschäftsleiter des Ostschweizer Kinderspitals Guido Bucher.
Weil gerade diese so kompliziert, so umfassend behandelt und betreut werden müssen, ist das 50% unseres stationären Umsatzes, das das ausmacht. Es geht da wirklich um grosse Summen.
An den eigenständigen Kinderspitälern in St. Gallen, Zürich und Basel gehen 2 von 5 Behandlungen zu Lasten der IV. Diese will pro Fall, der zwischen 11.000 und 12.000 Franken kostet, rund 500 Franken weniger zahlen, als die Kinderspitäler verlangen. Stefan Rittler, der Vizedirektor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, dem die Invalidenversicherung unterstellt ist.
Stand der Dinge ist, dass wir eine Differenz haben im Sinne von Ihren Vorstellungen und den Vorstellungen, die wir bereit sind zu bezahlen.
Für die IV dreht sich alles um die Frage, wieso soll die stationäre Behandlung von Kindern und Jugendlichen teurer sein als diejenige von Erwachsenen. Die Allianz der Kinderspitäler Schweiz, kurz AllKids, verweist diesbezüglich auf ein Bundesgerichtsurteil zur Tarifstruktur des Kinderspitals Zürich vom vergangenen Frühling. Die Bundesrichter haben ausdrücklich anerkannt, dass die Kinder- und Jugendmedizin intensiver und aufwendiger ist und deshalb höhere Fallpauschalen gegenüber Erwachsenenspitälern gerechtfertigt sind. Nichtsdestotrotz sagt der Leiter der Invalidenversicherung, Stefan Rittler.
Die Differenz liegt in Berechnungen, die wir nicht nachvollziehen können.
Die IV und die Allianz der Kinderspitäler Schweiz haben deshalb die Tarifverhandlungen nach einem Jahr ohne Ergebnis abgebrochen. Momentan gilt ein Übergangstarif, der laut den Kinderspitälern ruinös und nicht kostendeckend sei. Dies hat zur Folge, dass das Ostschweizer Kinderspital pro Jahr auf ungedeckten Rechnungen in der Höhe von 1,2 Millionen Franken sitzt. Diesen Betrag bezahlen vorübergehend die Trägerkantone. Doch das könne und dürfe kein Dauerzustand sein und könnte die Existenz der Kinderspitäler längerfristig gefährden, klagt Guido Bucher.
Das ist wirklich eine schwierige Situation, weil man will ja auch die betriebswirtschaftliche Stabilität in einem Betrieb drin. Und ich meine, unsere Mitarbeiter leisten jeden Tag Großartiges. Und solcher Druck des Betriebs, das spürt ja jeder Mitarbeiter, was hier los ist und diese Unsicherheit. Und das finde ich einfach schade. Wir sollten uns eigentlich auf unser Kerngeschäft konzentrieren können.
Die Verschiebung der Kosten vom Bund zulasten der Kantone sei unzulässig. Der Bundesrat müsse nun seine Aufsichtsfunktion über die IV wahrnehmen, sagt Guido Bucher weiter. Sollte die IV weiterhin keine kostendeckenden Tarife zahlen, müssten wohl Gerichte im Interesse der Kleinsten eine Lösung im Tarifstreit finden, heißt es bei den Kinderspitälern.
Gießereien haben in der Schweiz eine lange Tradition. Doch heute kämpft die Branche ums Überleben. Rund ein Drittel der Stellen sind in den letzten 7 Jahren verschwunden. Und das nicht nur wegen des starken Frankens. Was tun die, die noch da sind, um sich vor dem Verschwinden zu retten? Anna Lemmenmeier hat für uns eine Gießerei in Oberburg im Emmental besucht.
Schwarzer Gießereiformsand liegt am Boden, eine Schwefelnote in der Luft. Funken sprühen wie Wunderkerzen und glühend rotes Eisen, 1500 Grad heiß, fließt in einem dünnen Strahl vom Ofen in den Gießkessel. Tonnenweise.
Wir machen heute ungefähr 20 Tonnen Flüssigeisen.
Patrick Notteres führt seit Anfang Jahr den Familienbetrieb im Emmental. Seit über 170 Jahren wird hier Eisen in Form gegossen. Schachtdeckel, Turbinenteile, Motorengehäuse. Rund 40 Mitarbeiter sind am Werk.
Wir sind so eine Multikulti-Gießerei.
Angestellte aus 12 verschiedenen Ländern sind hier die Gussexperten. Was sich bei der Notaris AG im Emmental im Kleinen abspielt, findet auch auf der Weltbühne statt. Deutsche, Türken, Chinesen, sie alle beherrschen das jahrtausendealte Metier. Und das ist die große Herausforderung für die Schweizer Gießereien. Ein Mitarbeiter in oranger Schutzkleidung, Helm und Schutzbrille hieft den Kessel mit den 700 Litern Flüssigeisen auf den Gabelstapler und fährt die heiße Ware in den Nebenraum. Fast alles läuft in dieser Gießerei manuell. Formen zusammenbauen, gießen, schleifen. Das mache den Schweizer Guss teuer, sagt Firmenchef Patrick Notteres.
An einem Kilogramm Guss in der Schweiz ist der Lohnanteil bei knapp 50%.
50% Lohnanteil. Das sind viel. Und das bei einem bereits sehr hohen Lohn in der Schweiz. Dazu kommt der starke Franken. Plötzlich produziert die Konkurrenz aus dem Euroraum noch günstiger. Und dann sind da auch noch die Schweizer Kunden. Oder eben nicht mehr.
Unsere Kunden, die verlagern ihre Produktion ins Ausland. Sie müssen dorthin gehen, wo ihre Kunden sind.
Verschwindet die Industrie aus der Schweiz, verlieren auch die Gießereien als Zulieferer. Das trifft die Notaris AG besonders. Das Unternehmen verkauft 80% seiner Ware im Inland. Ein schwieriges Umfeld, in dem auch das Emmentaler Unternehmen Abstriche machen muss. Im letzten Jahr wurden rund 15% des Personals abgebaut. Dazu kamen mehrere Monate Kurzarbeit. Dennoch sieht der Firmenchef Zukunft für das Traditionsunternehmen. Vorbei an der Schleiferei führt Patrick Notteres in die Malerei.
Wir machen alle Grundierungsarten, die der Kunde wünscht. Also das heißt, wir machen alle verschiedenen Farben, bieten wir an. Das ist sicher die Stärke in der Schweiz. Wir dürfen nie Nein sagen. Wir müssen alles mitmachen, was unsere Kunden von uns fordern und wünschen.
Alles für alle. Das ist das Überlebensrezept der Firma.
Das kann jemand aus dem Dorf sein, der 5 Tischbeine braucht, bis zu grossen Maschinenteilen, bis zu 5 Tonnen Stückgewicht.
Einzelstücke, Serien. Für den Dorfschreiner ebenso wie für Gemeinden oder internationale Firmen wie ABB. Die physische Nähe zu den Kunden ist der große Vorteil. Braucht eine Schweizer Gemeinde ein paar Schachtdeckel, kann Notteres diese sofort liefern. So liegen denn auch Schachtdeckel im Wert von 2 Millionen Franken im Lagerhaus parat. Und dann ist da noch die Nähe zu den Fachhochschulen. Die helfen bei der Entwicklung von Produkten.
Ich glaube, dass wir dort einen gewissen Vorsprung haben, dass wir die Fachkräfte mehr einbeziehen, als das im nahen Ausland gemacht wird.
Bis jetzt konnten allerdings auch die Fachkräfte nicht verhindern, dass die Branche leidet. Im letzten Jahr mussten wieder mehrere Gießereien ihren Betrieb aufgeben. Und es werden nicht die letzten gewesen sein, sinniert der Firmenchef der kleinen Gießerei im Emmental und blickt auf die versandfertigen Stücke.
Das ist durchaus möglich, dass das Gesundschrumpfen der Gießereibranche noch weitergeht.
Gesundschrumpfen? Ist es nicht eher dahinschmelzen?
Ja, das ist immer eine Auslegungssache. Das überlasse ich Ihnen.
Willkommen in der Hölle. Mit diesen Worten trat der ukrainische Regierungschef Arseni Yatsenyuk sein Amt vor gut 2 Jahren an. Inzwischen ist klar, es gelang ihm nicht, Korruption und Vetternwirtschaft zu überwinden, das Land wirtschaftlich und politisch zu stabilisieren. Seit einem Monat ist seine Regierung faktisch lahmgelegt. Nun soll die Krise ein Ende finden, in der Person eines neuen Regierungschefs. Als Kronfavorit gilt Parlamentschef Wladimir Groissmann. Frage an David Nauer in Moskau. Wer ist dieser Groissmann?
Groissmann ist ein politischer Senkrechtstarter, das kann man sagen. Er ist 38 Jahre alt erst. Seine Karriere hat er als Bürgermeister von Vinnytsia begonnen, einer Stadt in der Westukraine. Dort hat er nach allgemeinem Urteil einen guten Job gemacht. Er ließ zum Beispiel Straßen reparieren, hat für eine ordentliche Straßenbeleuchtung gesorgt. Das sind alles Dinge, die in der Ukraine nicht selbstverständlich sind. Er hat auch viel in den öffentlichen Verkehr investiert. Unter anderem fahren durch Vinnytsia jetzt ausrangierte Zürich-Trams. Das ist ein Verdienst von Groissmann. Er ist also ein Mann, kann man sagen, der anpacken kann.
Aber hat er auch den politischen Rückhalt, um eine funktionierende Regierung auf die Beine zu stellen?
Groissmann ist sicher gut vernetzt in Kiew. Sie haben es ja gesagt, er ist seit 1,5 Jahren Vorsitzender des Parlaments und kennt deswegen den Betrieb gut. Andererseits ist Groissmann aber auch abhängig von den Clans und Seilschaften und Interessensgruppen in Kiew, die ukrainische Politik ja dominieren. Es gibt bereits Berichte, dass die Parteien versuchen, ihre Leute als Minister in die neue Regierung zu schleusen. Dabei wird gefeilscht wie auf einem Basar. Die einen bekommen jenes Ministerium, geben dafür ein anderes ab und so weiter. Es sieht also nicht danach aus, als ob Groissmann nun der neue starke Mann wird in Kiew, der wirklich durchregieren kann.
Arseni Yatsenyuk trat vor 2 Jahren ja auch als Hoffnungsträger an. Seither hat sich an den Problemen der Ukraine nichts geändert. Warum soll es der Neue richten können?
Groissmann ist wenigstens ein neues Gesicht, eine neue Figur. Yatsenyuk ist ja nicht nur in der Bevölkerung schrecklich unpopulär, er hat auch in der politischen Elite keine Unterstützung mehr. Bei Groissmann ist das anders im Moment, das kann sich noch ändern, aber im Moment sieht es wirklich danach aus, dass er im Parlament eine Mehrheit findet und eben Premierminister wird. Aber man sollte sich auch keine zu großen Hoffnungen machen. Einen radikalen Neuanfang, denke ich, wird es mit Groissmann nicht geben oder kaum geben. Ich habe mit verschiedenen Beobachtern in Kiew gesprochen und niemand, wirklich niemand erwartet, dass sich Groissmann zum Beispiel gegen die mächtigen Oligarchen durchsetzen kann, zumal er selber eng verbunden ist mit Präsident Poroschenko, der ja ebenfalls steinreich ist. Poroschenko hat in Vinnytsia, der Heimatstadt des möglichen neuen Premierministers, eine Schokoladenfabrik. Die beiden kennen sich also gut und auch schon lange.
Es scheint sich einiges zu bewegen in Kiew. Nicht nur der Regierungschef soll ausgewechselt werden. Das Parlament hat heute auch den obersten Staatsanwalt in die Wüste geschickt. Was hat das zu bedeuten?
Die Absetzung dieses Generalstaatsanwalts ist eine alte Forderung gewesen von prowestlichen Aktivisten in der Ukraine, aber auch die Europäer und die Amerikaner haben Druck gemacht in dieser Sache. Der Mann soll Korruptionsermittlungen systematisch verhindert haben. Dennoch blieb er quälend lange im Amt, offenbar weil ihn mächtige Kreise in Kiew eben doch gestützt haben. Das Beispiel zeigt, in der Ukraine sind offiziell alle für den Kampf gegen die Korruption. Wenn es dann aber ernst gilt, hält man doch lieber an alten Traditionen fest. Und erst wenn der Druck zu groß wird, vor allem der Druck des Westens, dann bewegt sich wirklich etwas.
Die Ukraine hat ja vor 2 Jahren entschieden, sich Richtung Europa zu orientieren. Gleichzeitig macht Russland seinen Einfluss geltend. Wird die Ukraine am pro-westlichen Kurs festhalten?
Ich denke ja. Im Moment ist dieser prowestliche Kurs unbestritten. Aus ukrainischer Sicht handelt es sich beim Krieg im Osten des Landes ja um eine russische Aggression. Und auch die Annexion der Krim haben die meisten Ukrainer Russland nicht vergeben. Außenpolitisch wird sich das Land also weiter nach Westen orientieren müssen. Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Bis aber die Ukraine auch im Inneren wie eine westliche Demokratie, wie ein westlicher Rechtsstaat funktioniert, denke ich, dauert es wohl noch ziemlich lange.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war unser Korrespondent in Moskau, David Nauer. Es ist eins. Gleich geht es im ersten und vierten um Fast Food, um Hamburger, Chicken Nuggets und Pommes frites. Für die einen hui, für die anderen pfui. Vor 40 Jahren hat McDonald's seine erste Filiale in der Schweiz eröffnet. Gast im Tagesgespräch ist Marketingleiter Thomas Truttmann. Nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Andreas Freudig.
Bei der Entführung eines ägyptischen Flugzeugs nach Zypern handelt es sich nicht um einen terroristischen Akt, wie die Behörden sagen. Das Motiv der Entführung ist noch unklar. Die AHV hat letztes Jahr einen Verlust von 560 Millionen Franken gemacht. Einerseits, weil die Erträge tiefer waren als der Aufwand, das Anlageergebnis andererseits konnte dies nicht kompensieren. Der deutsche Jazzsänger Roger Cicero ist 45-jährig gestorben. Cicero war 2007 für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.